Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Unter Heiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und mit mir zusammen ist Nina Heeremann. Wir sind aus den Kar- und Ostertagen heraus, ich sogar aus einer Woche Urlaub, und ich bin ganz gespannt, weil ich es nicht mehr genau in Erinnerung habe, ob ein spannender spannende Exerzitientage bei Frau Heeremann schon durchgelaufen sind, aber wir kommen, ich in jedem Fall erholt, man könnte umgangssprachlich sagen, fast wie ein neuer Mensch aus den letzten Ostertagen hier zurück. Wir sind am Montag nach dem Sonntag quasi Modogenity, kurz vor dem Sonntag, der bei uns, den Lutheranern, Misericordias Domini ist, kommt unsere neue Folge raus. Und schon da gab es mit Frau Heeremann die ersten Absprachen, weil Frau Heeremann so sagte, na, eigentlich ist der Gottesdienst zum Misericordias Domini Sonntag schon bei uns gewesen, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Frau Heeremann.
Danke, Herr Geilhufe. Schön, wieder zurück zu sein und immer noch frohe Ostern.
Danke. Apropos frohe Ostern, das Thema, um das es sich heute drehen wird, ist etwas, was der ganz, ganz große protestantische Theologe Paul Tillich, mit dem mich eine ganz fantastische Lerngeschichte verbindet, die ich dann gleich erzählen will, in folgenden Satz gebracht hat. In seinem Aufsatz Das neue Sein, den ich mir extra rausgeholt habe für diese Folge, schreibt er als Einleitung in seinen Aufsatz: Würde man mich auffordern, die christliche Botschaft für unsere Zeit in zwei Worte zusammenzufassen, so würde ich mit Paulus sagen, sie ist die Botschaft von der neuen Schöpfung. Und was es damit auf sich hat, mit neuer Schöpfung, mit Wiedergeburt, mit neuem Sein, mit neuer Kreatur, was das mit dem Predigtext bei uns Lutheranern zu tun hat und so weiter, darum wird es heute gehen. Aber zuallererst ein kurzer Blick in unseren Alltag. Frau Heeremann, erzählen Sie mal, als wir das letzte Mal die Aufnahme schon beendet haben, haben Sie erzählt, vor Ihnen liegen nicht nur ein paar ruhige Tage in der Abgeschiedenheit, sondern dann auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Exerzitien, die Sie nicht in Anspruch genommen haben, sondern einer ganz spannenden Gruppe gegeben haben. Habe ich das richtig
verstanden? Nein, genau andersrum. Nein?
Genau andersrum, selbst, los, schießen Sie los.
Ich selbst habe 10 Tage lang Exerzitien genommen. Aber wenn man 10 Tage sagt, dann ist der erste Tag ein Anreisetag, der letzte ein Abreisetag. Also ja, ganze volle Tage waren es 8. Das ist so ein bisschen klassisch, dass man einmal im Jahr 8 Tage Schweigeexerzitien macht. Und die waren total verwöhnt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt. Ich habe halt nur einen Ort gesucht, wo ich Exerzitien machen kann. Und jemand hatte mir was empfohlen und da bin ich hingefahren, ganz ahnungslos.
Darf ich fragen, muss ich da dann hinfahren?
Ja, also das war im Napa Valley, das nicht für Exerzitien berühmt ist, sondern für den besten Wein Kaliforniens.
Ja.
Also es war im Napa Valley, 10 Minuten ungefähr nördlich von Napa, gibt es ein Karmelkloster von Männern geleitet, und der Karmel, für die, die das nicht wissen, ist, geht der Tradition nach, aber das ist eine schöne Legende, auf den Propheten Elia zurück. In Wirklichkeit ist er im Mittelalter, als die Kreuzfahrer aus Jerusalem rausgeflogen sind, da gab es Eremiten, die am Berg Karmel als Einsiedler gelebt haben, mussten das Heilige Land verlassen, sind dann nach Europa gekommen. Und
der Berg Karmel ist im heutigen Libanon, gell?
Nein, im heutigen Israel, also ganz nah von Haifa.
Aha.
Bisschen östlich von Haifa, also man kann von Haifa aus in einer Tagestour, auch vom See Genezareth aus ist man in einer halben Stunde oder so am Berg Karmel.
Aha.
Und ja, die sind dann nach Europa gekommen und waren nicht mehr so eifrig wie am Anfang, und dann im 16. Jahrhundert kommen die berühmten Teresa von Avila, die reformiert den Orden, führt ihn zu alter Strenge zurück, das überzeugt Johannes vom Kreuz, der sich von dieser neu erwachten geistlichen Eifer angerührt fühlt, mehr als das. Und die beiden reformieren dann den Karmel im 16. Jahrhundert, interessanterweise genau zu der Zeit der lutherischen Reformation, ein bisschen auch als Antwort darauf.
Ja.
Und haben eine unfassbare Zahl von Heiligen hervorgebracht. Also die berühmtesten sind Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz. Dann, wen wir Deutschen natürlich auch alle kennen, ist Edith Stein, Therese von Lisieux und Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Die ist ein bisschen weniger bekannt.
Ja.
Und alle sind eigentlich Lehrmeister des Gebetes. Und das war das Tolle. Also dieses Kloster lag mitten in den Weinbergen des Napa Valley. Ich selber habe ein kleines Häuschen bekommen. Da hatte ich mein eigenes Schlafzimmer, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Kapelle. Und ob ich im Norden, Süden, Westen oder Osten aus dem Fenster geguckt habe, überall waren Weinberge. Das heißt, ich konnte unfassbar schöne Spaziergänge machen. Und selbst wenn ich in der Kapelle saß, was ich 4 Stunden am Tag gemacht habe, neben Messe und Liturgie und so, habe ich aufs Allerheiligste geschaut und direkt dahinter die wunderschöne Natur. Also die Meditationen waren alle eine Exerzitien, also Betrachtungen, die die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit 3 Monate vor ihrem Tod aufgeschrieben hat. Und die haben auch sehr davon gehandelt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Hatten so als Hauptthema nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Ja,
wir sind
fantastisch.
Erwählt, seit vor der Schöpfung der Welt, seine geliebten Kinder zu sein. Und wir leben eigentlich jetzt schon in der Ewigkeit. Der Himmel ist schon in unserem Herzen.
Was für ein bildreicher Übergang zu unserem Thema.
Ah, vielleicht kann ich noch eine Sache zum Thema sagen.
Ja, bitte. Ja, ja.
Das hat mich total beeindruckt. Ich habe nie darauf geachtet. Ich bin morgens immer laufen gegangen und wenn die Sonne aufging, kamen die Arbeiter im Weinberg. Also plötzlich, morgens um 6 ungefähr, kurz vor Sonnenaufgang, verteilten sich die Arbeiter im Weinberg und beschnitten die Weinreben, die noch ziemlich klein waren. Und das war ja jetzt Ostern. Und Jesus redet ja über den Weinberg Gottes als Bild für die Kirche in seinen Abschiedsreden, und zwar genau in der Nacht, bevor er stirbt. Also genau vor seinem Sterben vergleicht er sich mit diesem Weinberg, zu dem wir alle gehören, der beschnitten werden muss. Und das war für mich irgendwie ein riesen Aha-Erlebnis, dass Jesus das in einer Zeit sagt, wo die Schnitter wirklich gerade im Weinberg sind.
Ja, fantastisch. Danke. Mir fällt nichts dazu ein, aber es ist, ich verstehe, dass das, also es ist eine tolle Information und ich kann sehr nachfühlen, das, wie sie es erlebt haben. Toll. Ich habe nichts dergleichen zu erzählen. Wir haben ein fantastisches Osterwochenende gehabt.
Haben Sie Leute in die Kirche aufgenommen? Sind welche getauft worden?
Eine Babytaufe, eine Erwachsenentaufe. Und für mich war es ganz, ich glaube, ich hatte den jüngsten Täufling bisher in meinem Leben. Also vielleicht ist das für Sie gar nicht so ungewöhnlich, aber ich glaube 6 Wochen alt. Und das war schon, das ist ja bei uns ungewöhnlich. A, gibt es einfach wenig Taufen und B, gibt es durch die großen Traditionsabbrüche und durch die moderne Welt, das gibt es kaum noch, dass man 3 Wochen nach der Geburt überlegt, kann jetzt bald die Taufe sein. Und da war das aber so eine ganz kirchliche, also beide Eltern kommen aus ganz, ganz aktiven, ganz eng verbundenen Familien und die haben das eben als ganz bewusste und überzeugte Entscheidung so gemacht. Und da war wirklich dieses, das ist vielleicht auch die Überleitung zum Thema, wirklich diese neue Kreatur, also wirklich dieses beinahe noch frisch geborene Kind, was keinen Kopf halten kann, wo meine Hand gefühlt doppelt, ich habe auch große Hände, aber wo die Hand gefühlt doppelt so groß ist wie der ganze Kopf und das nicht schreit, sondern ganz leise da in den Händen seiner Mutter liegt und man merkt, dass die ganze Kirche ist ja eine eine übervolle Kirche, wo es keine Plätze mehr gibt und die Leute stehen und alle sind ganz leise, weil diese Andacht vor diesem Leben, also diese Spannung, wie dieses verletzliche kleine Menschlein, und das wird jetzt ein Kind Gottes. Das war ein wirklich fantastisch, also wirklich ein ganz berührender Moment, was eben auch dieses eine neue Kreatur in Christus werden, so vor, wie bei Ihnen die Arbeiter, so vor Augen geführt hat. Und was das irgendwie auch nochmal bedeutet, es vor Augen geführt zu bekommen. Und eben nicht immer nur zu lesen und zu vermuten, sondern deswegen reisen wir ja ins Heilige Land oder deswegen machen wir Pilgerwanderungen oder weil wir es auch manchmal vor Augen geführt bekommen müssen. Diese Dinge, die wir lebendig in unserem Herzen haben wollen. Und das war so ein Moment, wo wirklich etwas lebendig wurde von unserem Glauben, einfach weil dieses Kind da war und weil seine frommen Eltern es gebracht haben und wir als Gemeinde da sein konnten und der Heilige Geist und das Wasser geschenkt wurden und das war einfach schön. Toll. Ja. Und dann hatten wir einfach Urlaub.
Ja, bei uns
Urlaub.
Ist es sogar ein eigentlich vorgeschrieben, also das Kirchenrecht sagt, dass die Eltern, es sagt, die Kirche und die Eltern würden dem Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald nach der Geburt die Taufe gewährten.
Ja,
und
nun,
sie haben das so schön
gesagt,
das? Kind Gottes werden.
Ja, was heißt bald nach der Geburt?
Ja.
So wie bei Martin
früher,
Luther, dass er Martin heißt, war ja einfach, weil der Tag nach seinem Geburtstag der heilige Martin war.
Genau, oder Papst Benedikt, der am Karsamstag geboren ist und am gleichen Tag mit dem ersten Osterwasser getauft wurde.
Wahnsinn, das habe ich nicht gewusst. Was
ja,
für
das war
eine,
für
das
ihn total wichtig. Das war für ihn total wichtig, irgendwie dieses Wissen, ich bin am Karsamstag geboren. Und, weil damals war die Ostervigil noch Samstagmorgens aus praktischen Gründen, das hatte nichts mit Glauben zu tun. Das war eine Schleifen, also das war etwas Reformbedürftiges. Aber
bin ich aber jetzt beruhigt, dass es das auch in ihrem Bereich gibt. Ich war jetzt nämlich ganz überrascht, dass der Dresdner Kreuzchor am Karsamstag, natürlich abends schon, aber trotzdem durchaus noch richtig am Karsamstag, schon eine Ostervesper singt. Aber das ist ja gut zu wissen, dass zu Papst Benedikts Zeiten in Niederbayern Ostervigilien.
Ja, nicht in Niederbayern, in der ganzen Kirche. Und das Witzige ist, wenn man Ostern in Jerusalem feiert, dann erlebt man das noch, weil erst Pius XII. Hat die Osternacht wieder dahin geschoben, wo sie hingehört, und zwar erst 1953 oder so ähnlich, dass durch die liturgische Bewegung im 20. Jahrhundert man gesagt hat, die Ostervigil kann erst nach Einbruch der Dunkelheit, also erst wenn der Sabbat vorbei ist. Es muss die Osternacht sein, in der Jesus aufersteht. Aber bis dahin, ich weiß nicht seit wann, war die Osternacht, beziehungsweise alles, was man da macht, gell, das Weihen des Osterwassers und so, war auf den Samstag runtergerutscht. Es war Karsamstagmorgen. Mein Vater, der 44 geboren ist, erzählt, dass er als Kind Samstagmorgen, der einzige Messdiener, also er und der Priester, haben Samstagmorgens die Ostervigil gefeiert, weil das Weihwasser geweiht werden musste und so. Ja. Und wenn man in Jerusalem ist, da ist die folgende Merkwürdigkeit, dass, weil die Ottomanen im 19. Jahrhundert das Sagen in dem Land hatten und die Katholiken, die Orthodoxen, die Syrer, die Armener und so weiter sich immer alle gestritten haben, sind die Ottomanen reingekommen und haben gesagt, so, wir machen jetzt einen Status quo. Alles, was den Katholiken heute gehört, bleibt so, orthodox etc. Und ihr müsst die Liturgien genau so feiern, wie es jetzt gerade ist. Also es wurde alles verabredet, wir feiern an dem Tag und um die Uhrzeit und so weiter. Und das Konzil hat zwar eine Liturgiereform gebracht, aber das interessiert den Status quo im Heiligen. Genau, und deswegen feiert man in Jerusalem am Samstagmorgen die Osternacht. Und da kommt man sich total komisch vor, ruft Halleluja, Jesus ist auferstanden und verlässt das Grab und es ist aber eigentlich noch Karsamstag. Und man weiß nicht so genau, soll ich jetzt Schokolade essen oder eigentlich nicht.
Das sind, ja, Außenstehende wissen gar nicht, worüber wir reden, aber für uns sind das existenzielle Probleme. Wir müssen jetzt genau. aber, wir müssen zurück. Uns zum wurde Thema. Von unserem Produktionsteam, wir haben eine riesengroße Umfrage machen lassen und so viele haben geantwortet, wenn unser Produktionsteam irgendetwas uns mitgegeben hat, dann Struktur, Struktur, Struktur. Und auf die wollen wir achten. Ich habe es am Anfang schon gesagt, unser Thema ist, und deswegen haben wir jetzt so lange auch in unseren Alltagserinnerungen ein bisschen drüber geschwelgt, unser Thema ist das neue Sein in Christus. Wir haben den bei uns Sonntag quasi Modogenity hinter uns. Bei Ihnen in der katholischen Kirche ist das der...
Gestern war der Barmherzigkeitssonntag.
Der Barmherzigkeitssonntag, genau. Und für uns kommt, und so waren wir, ich habe das Thema vorgeschlagen dieses Mal, für uns kommt nun als zweiter Sonntag nach dem Osterfest, dieses Jahr am 19. April, der Sonntag Misericordias Domini, der an die Güte Gottes erinnert. Und da, jetzt müssen Sie mir nochmal weiterhelfen, da haben Sie gesagt, das ist eigentlich das Thema des ersten Sonntags nach Ostern bei Ihnen, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das ist bei uns heißt seit dem Jahr 2000 der gestrige Sonntag der Barmherzigkeitssonntag. Bis 2000, und das war vielleicht oder ist bei Ihnen noch so, hieß der Sonntag Domenica in Albis. Aber die beiden Titel widersprechen sich nicht. Ich möchte sagen, oder das habe ich heute Morgen in der Vorlesung sehr betont, der Barmherzigkeitssonntag führt in die Fülle das, was Domenica in Albis ursprünglich bedeutet. Nämlich, und damit bleiben wir beim Thema von der neuen Schöpfung, in der Osternacht hat ja die frühe Kirche die Katechumenen getauft, weil unsere Taufe die Frucht des Kreuzes ist.
Ja.
Und dann haben die, und hier übrigens sind 13 Leute getauft worden und in der Stadt, in St. Dominic's, also bei den Dominikanern sind ungefähr 100 Leute getauft worden, Erwachsene. Also hier ist ein unglaublicher Boom an Erwachsenentaufen. Ja, so, und in der frühen Kirche wurde man weiß gekleidet in der Osternacht und trug dann dieses weiße Gewand genau 8 Tage lang, also die ganze Osteroktav.
Ja.
Und am 8. Tag, nach dem jüdisch-christlichen Verständnis, oder wir Christen erben das ja von den Juden, im Judentum ist quasi der Höhepunkt des Festes der 8. Tag. Jesus sagt das im Johannesevangelium, am letzten Tag des großen Festes, das in seinem Fall, wie sagt man auf Deutsch, Laubhüttenfestes,
ja.
schreit Jesus, kommt alle zu mir, die ihr dürstet, aus seinem Inneren, wie die sagt, Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Quellen lebendigen Wassers hervorfließen. Ja. Also die Idee ist sozusagen, Gott, weil wir Menschen sind und nicht die Fülle der Gnaden eines Festes an einem Tag ausschöpfen können, schenkt uns die Kirche 8 Tage lang Ostern zu feiern. Und wir feiern uns immer tiefer in das Geheimnis hinein. Und jetzt, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, kommen diese Erscheinungen Jesu an die Schwester Faustina in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Nähe von Krakau. Und er sagt, ich wünsche, dass der erste Sonntag nach Ostern, der Sonntag der Barmherzigkeit genannt wird. An dem Tag werden die Schleusen der göttlichen Barmherzigkeit weit offen stehen. Jeder, der zur Heiligen Beichte geht und an diesem Tag die Kommunion empfängt, wird vollkommen Nachlass all seiner Sünden und der zeitlichen Sündenstrafen bekommen. Mit anderen Worten, es ist wie eine zweite Taufe, weil wir, die wir als Babys getauft wurden, können ja leider nicht nochmal getauft werden. Und also, warum sage ich leider? Weil die, die als Erwachsene getauft werden, haben ja das große Glück, dass die Taufe alle Sünden wegnimmt, während wir schon ein paar Jährchen Zeit hatten, wieder so ein paar Sünden anzusammeln, nicht? Und wir feiern eben diesen achten Oktavtag, den gestrigen Sonntag, als den Tag, da uns Gott die Fülle der Ostergnade neu schenkt, nämlich die komplette Wiederherstellung der Taufgnade, dass wir eine neue Schöpfung werden. Und insofern haben wir diese Barmherzigkeit Gottes gestern gefeiert und unsere Taufe so perfekt erneuert, wie es besser nicht geht.
Ja, sehr interessant. Bei uns Lutheranern natürlich nicht so. Ein ganz nochmal nicht ganz anders, wird nochmal ein anderes Verständnis von dem, was Taufe ist und sozusagen wie wir Menschen nach der Taufe sind. Nicht grundsätzlich anders, aber doch mit kleinen Unterschieden. Und wir sind, ich will auf das Thema jetzt tiefer eingehen. Der Predigttext für unseren Misericordias Domini-Tag steht dieses Jahr im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Und ich lese ihn mal kurz vor. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstelle, stellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Also, wie sind wir auf das neue Sein und die neue Kreatur gekommen?
Er können Sie noch mal kurz wiederholen, das ist 1. Petrus 2. 1.
Petrus Kapitel 2 und dann ab Vers 21.
Genau.
Und
das kommt bei uns auch in der Osterzeit vor. Also machen Sie weiter.
Ja, das ist einer der...
Vielleicht kommt es am gleichen Tag vor, würde mich nicht wundern.
Ach, das wäre ja spannend. In jedem Fall, es geht darum, dass unsere Sünden hinaufgetragen worden sind an seinem Leib auf das Holz. Wir erinnern uns an die letzte Folge, genau das, worüber wir das letzte Mal geredet haben, der Sühnetod Christi. Für manche heutzutage etwas ganz Kontroverses, für Frau Heeremann und mich gar nichts groß Diskutables, aber vielleicht doch etwas Erklärungswürdiges. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und jetzt kommt das, worüber wir heute reden wollen, den Sünden abgestorben und der Gerechtigkeit leben. Das ist der neue Mensch, der den Sühnetod Christi sieht und aus ihm leben kann und leben soll. Der berühmte Paul Tillich, über die Kreise von Theologen und der evangelischen Kirche weit bekannt, ein Brückenbauer auch zwischen uns beiden, einer, der aus, ich wollte gerade sagen, Ostdeutschland kommt, er kommt aus dem heutigen Polen, aber nicht weit weg von dem, was heute Brandenburg ist, hat an der TU Dresden für kurze Zeit unterrichtet und ist dann exiliert worden von den Nazis und hat erst am Union Theological Seminary in New York und dann, glaube ich, kurz in Yale und dann an der Chicago Divinity School unterrichtet. War zu seiner Zeit wirklich ein Star. Viele Linke kennen ihn, weil er Teddy Adorno, glaube ich, die erste Professur vermasselt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, er hat an der Habil von Adorno was auszusetzen gehabt. Und deswegen musste Adorno irgendwie noch so 3-4 Jahre warten, bis er Prof werden durfte. Aber das nur nebenbei. Und Tillichs Zentrum seiner ganzen Theologie ist eben das neue Sein des Menschen in Christus. Er beschreibt eben die Heilsgeschichte als als so ein Ablauf, wo in der Schöpfung die Ewigkeit in die Zeit hineinkommt. Und dann eben innerhalb dieser Schöpfung dieser Gegensatz von Ewigkeit und Ewigkeit und Endlichkeit sich eben auch in jedem einzelnen Menschen ausdrückt, in diesem Widerstreit zwischen der, so beschreibt er es, der Essenz des Menschen und der tatsächlichen Existenz des Menschen. Die Essenz ist natürlich das, wie Gott uns haben will, und die Existenz ist das, was in der Realität eben dabei rauskommt. Und das alles erst zu seinem guten Ende kommt, wenn eben die Zeit wieder in die Ewigkeit zurückgegangen ist. Und das Große, deswegen gehört Tillich auch, oder sozusagen, das macht Tillich ganz stark, eben auch in seiner Gleichzeitigkeit, deswegen gehört er zu den dialektischen Theologen, genauso wie der frühe Karl Barth sagt eben, es gibt aber, und das versucht er in seiner eigenen modernen Sprache zu beschreiben, es gibt aber eben schon im Heute, durch Christus, durch das, was dieser an das Kreuz getragen hat, einen Wiedereintritt des Menschen in das, was die Essenz des Menschen ist, was das Eigentliche des Menschen ist. Die Bibel nennt das die neue Kreatur. er beschreibt es auch als die neue Schöpfung. Frau Herrmann, das war jetzt ein kleiner theologiegeschichtlicher Exkurs. Welche Worte benutzen Sie denn gerne dafür und haben Sie eine erste, wenn jetzt jemand von außen fragen würde, was soll das denn heißen, was da mit diesem Ostern passiert sein soll, was soll sich denn für mich ändern, dadurch, dass der das da ans Kreuz getragen hat? Mein Leben ist auch nach dem Osterfest genau das gleiche wie davor. Wo bin ich denn eine neue Kreatur, Frau Herrmann?
Ja, also das Wort eine neue Schöpfung ist natürlich komplett biblisch, gell? Paulus benutzt das mindestens zweimal.
Ja.
Ich glaube, warte eine Sekunde. Wenn 2 Korinther 5, 17, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Also damit ist Paulus im Herzen der ganzen Geschichte. Gibt natürlich so vieles dazu zu sagen.
Aber wir versuchen es mal, also ne, unser Produktionsteam, Struktur und Kürze. Nehmen wir mal die um mich herum. 90% wissen gar nicht, was mit diesem Christus da passiert sein soll. Die sehen nur das Kreuz bei uns auf dem alten Kirchturm. Was soll denn dieses neue Leben in Christus sein?
Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, anzuknüpfen an das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben,
was
wir auch gerade genannt haben, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz stirbt. So, jetzt ist die Frage, was bringt mir das oder wie komme ich damit in Beziehung?
Ja.
Und damit sind wir wieder bei der unumgänglichen Geheimnis, dass wir beide, Lutheraner und Katholiken, feiern und was der Quellgrund unseres neuen Lebens ist, nämlich die Taufe.
Ja.
Die Taufe ist das Sakrament, durch das laut Paulus im Römerbrief, große Empfehlung, das zu meditieren, in der Taufe werde ich eins mit dem sterbenden Christus und im Sakrament stehe ich mit ihm auf. Das heißt, äußerlich behalte ich zwar meinen alten Leib, aber innerlich ist wirklich was Neues geworden, weil ich eins geworden bin mit Christus in seinem Sterben und zumindest so offenbart das das Neue Testament. Wir sind mit Christus in der Taufe auferstanden. Die Bibel macht das, finde ich, sehr schön deutlich im Johannesevangelium im 20. Kapitel, Verse 19 folgende. Jesus erscheint den Aposteln, der auferstandene Herr erscheint ihnen zum ersten Mal und sagt, Friede sei mit euch.
Ja.
Dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Womit natürlich Genesis 2,7 aufgenommen ist.
Ja.
Als Gott den Menschen zum ersten Mal erschuf, haucht er ihn an und bläst den Lebensatem sozusagen bildlich in seine Nase. Durch die Sünde geht dieses übernatürliche Leben verloren und der auferstandene Christus hat uns gereinigt durch seinen Tod am Kreuz. Das ist sozusagen das Sühneopfer, das, was die alttestamentlichen Sühneopfer vorausbilden, wird am Kreuz Wirklichkeit. Er bringt sein Leben für unsere Sünden dar, reinigt uns von unserer Sünde. Wir sind jetzt quasi wie reingewaschene kleine Tempelchen und dann haucht er uns an und schenkt uns seinen Geist, der jetzt wieder in uns wohnen kann, weil wir für die Sünde gestorben sind.
Das heißt, dem Außenstehenden kann ich sagen, wenn du diesen Christus betrachtest und seine Geschichte kennenlernst, dann lernst du, dass alles das, was du falsch machst, wovon du weißt in deinem Herzen, sind wir Katholiken und Lutheraner. Genau, wir Lutheraner sind ja ein bisschen strenger und sagen, eigentlich wissen wir das wirklich erst, nachdem wir die gute Botschaft gehört haben, aber das ist jetzt so, darum geht es jetzt nicht. Wir sind uns irgendwie einig, du weißt, dass in deinem Leben nicht alles gut ist, sondern in deinem Herzen spürst du, dass du jeden Tag stolperst über dich selber, über andere, dass du das Stolpern weiterträgst, dass du dein Leben schlechter machst, das Leben von anderen beschwerst und so weiter. Und wenn du siehst, was dieser Christus erlebt hat und getragen hat, willentlich, dann siehst du und merkst in deinem Herz, in dir drin, dass dieses Falschmachen, über sich selber stolpern und wirklich etwas auch von dem Bösen, was in der Welt ist, nicht weniger zu machen, sondern weiter durch die Welt zu tragen, dass das nicht das letzte Urteil über dich und dein Leben ist, was dein Leben irgendwann zu einem Ende bringen wird, sondern es gibt, und da kommt sozusagen das, was Paul Tillich so wichtig ist, ins Spiel, es gibt im Hier und Jetzt, es gibt in dieser Welt durch diesen Christus eine Freiheit von diesen Dingen, wenn du den Blick auf diesen Christus behältst. Kann man das sozusagen, geht das in die Richtung, dass das das neue Leben in Christus ist?
Ja, vielleicht ist es katholisch, aber
nein,
ich würde sagen, es geht über das reine Blicken auf Christus hinaus, weil er sagt ja, also wir blicken auf ihn, wir schauen auf den Durchbohrten, wie Sie richtig sagen, das überführt uns unserer Sünde, dessen, was da in uns nicht so ganz stimmt. Und jetzt steht Jesus auf und sagt den Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und sagt, verkündet allen Völkern, was ich euch gelehrt habe und tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Jesus lädt, und das ist die Predigt des Petrus, gell? Also er ist ja unglaublich, wie der Petrus predigt an dem Pfingsttag. Ihr habt den Herrn und Erlöser ans Kreuz geschlagen mit euch. Wird sich kein Pfarrer trauen, heute so zu predigen, Ihr habt ihn ermordet und jetzt aber schenkt Gott durch ihn, Israel, die Umkehr und die Vergebung der Sünden. Darum lasst euch taufen. Also die Taufe ist uns geschenkt zur Vergebung der Sünden. Und ich glaube, was es für uns, die wir als Kinder getauft wurden, dann wiederum schwer macht, zu erfahren, warum uns ein neues Leben geschenkt wurde, ist, weil wir eben mit der wir kennen nicht das Vorher und Nachher, gell?
Ja.
Es sei denn, man hat das Glück als Erwachsener, plötzlich irgendwo die Erfahrung der Liebe Gottes zu machen und sich neu diesem Christus zuzuwenden und als Erwachsener einen Schritt der Tauferneuerung zu gehen. Und das ist etwas, was wir oft in Exerzitien anbieten oder was eigentlich ja die Kirche auch in der Osternacht eben macht, dass wir während der Fastenzeit uns auf die Tauferneuerung vorbereiten. Und dazu gehört klassisch, und ich vermute bei Ihnen auch, dass ich meine Sünden bekenne. Also wenn mir plötzlich wieder bewusst wird, ich will dieses neue Leben, ich will mit dieser Sünde nichts zu tun haben, dann gehe ich zu einem Priester, bekenne meine Sünden und bekomme tatsächlich Vergebung der Sünden, sodass ich wieder in der Taufgnade stehe. Und das bedeutet, ich spüre, nicht jeder spürt das, ich spüre das oft sehr stark, aber Menschen sind unterschiedlich veranlagt, man muss es nicht spüren. Aber man macht trotzdem die Erfahrung, wie Sie das gesagt haben, diese Freiheit. Ja? Man spürt, wo der Geist Gottes weht, da ist Freiheit. Es ist plötzlich eine neue Freiheit da, wenn man die Versuchung hat, zu lügen oder böse über wen anders zu reden oder so, plötzlich spürt, ich habe eine Kraft in mir, das nicht zu tun.
Ich habe gerade geblättert. Tillich endet seinen Aufsatz. Haben wir daran teil? Fragezeichen. Das Christentum verkündigt nicht das Christentum, sondern eine neue Wirklichkeit, eine neue Schöpfung ist erschienen. Sie erscheint immer wieder, sie ist zugleich verborgen und offenbar, zugleich dort und hier, nehmt sie an, dringt in sie ein, lasst euch von ihr ergreifen. Damit endet dieser Aufsatz und natürlich volle Zustimmung von mir, dass das selbstverständlich abseits des Taufsakraments und abseits des Vollzugs der Beichte und der Absolution und ich würde natürlich auch hinzufügen und auch abseits von der neuen Gemeinschaft im Altarsakrament natürlich nicht zur Wirklichkeit wird. Bei mir ging es jetzt, aber das wissen Sie ja, erstmal nur um die Annäherung, denn einem Unwissenden kann ich nicht sozusagen mit dem Sakrament kommen, sondern es ging mir zunächst ganz, ganz grundlegend um die Frage, angesichts auch vieler Soziologen und mancher kluger Theologen, die sagen, dem neuen, dem modernen Menschen fehlt nichts, liebe Kirche. Also denkt nicht immer, die Leute sind da draußen so traurig und so depressiv, die Leute sind ganz glücklich ohne die Kirche. Und das würde ich hinterfragen, aber trotzdem, glaube ich, kann man gewisse Daten erheben, die so aussehen. Und angesichts solcher Menschen, die sagen, der neue Mensch ist schon längst geboren und der hat dazu Christus gar nicht gebraucht, dass ich da auch wirklich bewusst einhaken will und kann und sage, naja, also das, was im Kreuz passiert ist, ist einmalig und das ist unvergleichlich und es gibt nichts auf dieser Welt, was das wiederholt oder äquivalent hervorbringt und so weiter. Und deswegen war mir das so wichtig, dort einzusteigen, auch auf so einer erkenntnistheoretischen, sozusagen auf so einer epistemischen Ebene zu sagen, das ist der Schlüssel, das ist der Eintritt in das, was wir als Kirchen, was die großen Theologen wie Tillich irgendwann eben mit deren, oder sozusagen, ne, sozusagen von Paulus bis zu solchen Leuten als die neue Schöpfung erzählen, da bin ich, also so kann ich selbstbewusst sein und sagen, na Moment, liebe Gesellschaft, da steckt ganz viel mehr drin als ein kleines Glück oder eine schnelle Befriedigung.
Ja, vor allen Dingen zeigen Sie mir mal den neuen Menschen außerhalb von Christus. Also man muss ja nur in die heutige Welt reinschauen.
Das ist eigentlich der alte Mensch.
Dass der alte Mensch Kriege verursacht, und zwar überall. Ja? Ja. Und wenn die Menschheit so neu wäre, warum fliegen uns dann gerade die Bomben um die Ohren? Also,
und was ich auch so spannend finde, Ihre lakonische Nachfrage, zeigen Sie mir mal den neuen Menschen. Es ist ja auch hochinteressant, und vielleicht als letzter Gedanke, vielleicht können Sie da noch was dazu sagen, zum Abschluss unserer Folge, es gibt ja nichts, was die großen Diktaturen und die großen totalitären Denksysteme, gerade des letzten Jahrhunderts, mehr wollten als die tatsächliche Erschaffung des neuen Menschen. Also jeder Jugendliche in der DDR hat zur Jugendweihe das Buch bekommen, Weltall, Erde, Mensch, wo eben der neue Mensch beschrieben wurde, der jetzt alles kann, der sich von dem ganzen alten und vor allem gläubigen Quatsch gelöst hat und jetzt ganz frei, selbst ermächtigt in diese Welt geht und wirklich jetzt alles gut macht und es wird alles gut. Und nirgendwo ist in den letzten 100 Jahren oder 120, 130 Jahren mehr, auch abseits der DDR oder gerade auch abseits der DDR, Unrecht und Leid verursacht worden, als unter dieser Maßgabe, dass der neue Mensch jetzt hier unterwegs wäre.
Ja, ja.
Und ist das nicht spannend, dass man sich an diesem Gedanken der neuen Schöpfung und des neuen Seins von dieser Seite aus so abarbeitet?
Ja, und diese ganze religiöse Vokabular missbraucht, gell? Und also wir sehen ja, was diese totalitären Systeme mit den Menschen gemacht haben, wie sie unterdrückt, versklavt, geopfert haben. Während, bevor sie mit dem Beispiel kamen, habe ich schon überlegt, wo hat man das Beispiel eines neuen Menschen, der nur aus der Kraft seiner Taufe fähig war, das so zu leben? Einer, der gegen das totalitäre System in unserem Land aufgestanden ist, nämlich jemand wie Bonhoeffer und die anderen großen, also Bonhoeffer finde ich jetzt ein fantastisches Beispiel, ja. Das ist ja, der hätte ja nie behauptet, dass er aus eigener Kraft sich dem System.
Oder vielleicht, wenn ich Ihnen etwas Ihre Konfession zugute halten kann, Kolbe.
Ja, genau.
Ja? Also der sagt, in meiner Kraft steckt nichts, sondern nur meine sozusagen Schwachheit und das Zeugnis von Christus in diesem Lager unter diesen Umständen nur darin steckt, sozusagen, das Wahre.
Mhm. Genau, und beide hätten gesagt, das mache ich nicht aus mir selbst, das ist die Kraft, so ist die aus der Auferstehung Christi kommt.
Ja, ja,
ja, ja, absolut. Genau.
Schön,
und
dass
das ist aber etwas, was wir, glaube ich, als jeder an Christus Glaubende selber im eigenen Leben erfahren kann.
Ja.
Weil,
ja.
weil Paulus sagt, wenn die Kraft dessen in euch wohnt, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird derselbe Geist auch eure sterblichen Glieder wieder lebendig machen. Und da redet er, glaube ich, nicht von der Auferstehung am jüngsten Tag, sondern die Erfahrung des Heiligen Geistes im Hier und Jetzt.
Ja, toll. Ein eindrücklicher Schluss. Schön, dass wir diesen Bogen spannen konnten. Wir sind am Ende angelangt von unserer Folge. Gebt ihr uns gerne mal ein Feedback, ob das gut strukturiert ist und wir versuchen es ja etwas kürzer zu halten, ob das gut so ist. Wir fühlen uns wohl dabei, das zu komprimieren, aber wir wollen das gut für euch machen, dass ihr und sie mit unserem Gott vielleicht durch unser Reden ein kleines bisschen besser in der nächsten Woche durchs Leben gehen könnt. Das ist unser großer Wunsch.
Noch ein PS für die Katholiken?
Ja, bitte, das PS.
Der Petrusbrief, den wir besprochen haben, der kommt bei uns am 4. Sonntag nach Ostern vor.
Aha.
Und wenn man auf Minikatsch aufpasst, dann ist da auch eine Katechese dazu.
Alle, die das noch nicht abonniert haben, bitte das Plus wegmachen bei Minikat. So haben wir uns kennengelernt. Das ist ein fantastischer Katechese-Kanal, den Nina Heeremann auf YouTube unterhält, der natürlich den katholischen Geschwistern eine fantastische Stütze und Wegweiser durch das Kirchenjahr ist und den ich immer auch als Lutheraner wahnsinnig gerne angeschaut habe. Und irgendwann sagte eine liebe Freundin, also ich wusste gar nicht, dass du das auch guckst, aber wenn du das gut findest, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und so haben wir uns kennengelernt und haben diesen Podcast gestartet. Also unbedingte Folgeempfehlung. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Ich wünsche Ihnen und euch allen alles Gute. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Und wie in der letzten Folge auch, unser Schlusswort: bleibt behütet und gesegnet und vor allem bleibt im Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.